Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, und ich begrüße Sie alle für eine neue Ausgabe vom Leader Talk, das Gespräch mit Fußballtrainern. Und heute ist mein Gast Frank Kramer, gerade eben erst bei Arminia Bielefeld noch im Amt gewesen, heute bei mir vom Mikrofon. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Frank, und begrüße dich zum heutigen Leader Talk.
Hallo Munir, grüß dich.
Ja, Frank. Und wir haben schon gerade eben festgestellt, dass wir uns vor 25 Jahren begegnet sind. Damals du auf der Seite vom SC Weißmain, dritte Liga, Regionalliga Süd, ich im Trikot vom SVW in Taunusstein. Und das Hinspiel ging 2:1 für euch aus, das Rückspiel 2:1 für uns. Ich habe damals sogar ein Tor machen dürfen. Und ja, 25 Jahre später treffen wir uns quasi hier wieder. Und so klein ist die Welt dann. Freue mich, dass wir uns jetzt auf dem Wege wieder begegnen, Frank.
Ja, ich freue mich auch, dass du ein Tor gemacht hast. Das lag dann wahrscheinlich daran, dass ich zu klein war, um dich bei einer Standard zu verteidigen oder irgend sowas.
Muss so gewesen sein. Also das Spiel können wir nicht wiederholen. Das ist sozusagen eingeloggt. Nee. Und und unsere Wege danach natürlich sehr, sehr spannend auf meiner Seite, bei deiner Seite natürlich auch sehr. Wir wollen da natürlich auch drauf eingehen, was so deine Vita, dein Leben auch ausgemacht hat, was dich auch geprägt hat, dass du der Trainer bist, der du heute bist. Und so zu Beginn des Gesprächs stelle ich so im Schnelldurchlauf auch immer die Trainer vor, weil man natürlich nicht im Einzelnen auf der Uhr hat, wo die Trainer so gearbeitet haben. Und manchmal ergibt sich auch die eine oder andere Nachfrage, weil natürlich auch im Netz nicht immer alles so dargestellt wird, wie es sich wirklich zugetragen hat. Also ich bin gespannt, Frank. Du hast 2004, 2005 zweimal als Interimstrainer bei Greuther Fürth 2 agiert, und zwar sozusagen als Spielertrainer. Das für 2-3 Monate, immer so zwischendrin, mitten in der Saison. Habe ich das richtig wahrgenommen? Also da wurde der Trainer entlassen, du warst ein erfahrener Spieler und hast gesagt, okay, komm, ich übernehme das hier mal 2-3 Monate.
Ja, das war im ersten Fall war das so, dass unser Trainer, der Norbert Schlegel, gesundheitliche Probleme hatte. Ich der Spielführer der Mannschaft war und natürlich die Truppe dann ganz gut kannte. Schon ein bisschen weiter war als die anderen Spieler. Ich war da so der Leitwolf der Truppe, auch der älteste Spieler und so ein bisschen der verlängerte Arm vom Norbert Schlegel damals. Und dann hat der damalige Leiter des NLZs, der Wolfgang Gräf, mich dann gefragt gehabt, ob ich das nicht die Rückrunde dann machen wollen würde. Und nachdem ich die Jungs gut kannte und wir da echt ein super Verhältnis auch hatten, habe ich das dann tatsächlich gemacht. Und das hat sehr gut funktioniert, weil die Jungs eben super mitzogen haben und mich da sehr, sehr gut unterstützt haben und wir eine richtige Einheit gebildet haben.
Da vielleicht auch schon so die erste Nachfrage an der Stelle. Was braucht's denn da? Also Jürgen Klopp war ja ähnlich in Mainz eingestiegen, dann dort damals bei den Profis sozusagen vom Spieler direkt in den Trainerjob. Was braucht's denn, damit das dann so endet, so wie bei dir? Also dass du sagst, Mensch, das hat gut funktioniert. Also und das Nächste natürlich, war das dann so auch für dich das Signal, Mensch, Trainer, das glaube ich ist so die Richtung, die ich einschlagen will.
Ja, also was es braucht, und das unterscheidet sich eigentlich gar nicht so viel vom Trainer, der nicht mit den Jungs zusammen gekickt hat, ist die volle Unterstützung der Mannschaft und der Jungs, ne? Also, dass da alle dahinter stehen, dass man die Dinge gemeinsam anpackt, auch wenn natürlich dann einer manchmal die Richtung vorgeben muss, und das ist halt dann der Spielertrainer oder der Trainer, aber die volle Unterstützung und auch die Akzeptanz für jegliche Entscheidungen, das ist wichtig, dass man das seitens der Spieler hat, vor allen Dingen wenn man so als Spielertrainer unterwegs ist, ja, da braucht man natürlich dann, weil man nicht alles immer objektiv wahrnehmen kann, weil man ja selber ins Spiel integriert ist, da braucht man dann schon ein gutes Gehör und eine eine sehr gute Unterstützung der Jungs. Und das muss ich sagen, das hatten wir damals. Also wir hatten dann ein super Verhältnis. Auch im Training, wenn es da mal weh tut, ne, da hat keiner gemault, sondern da ist immer, das hat man, haben die Jungs dann immer auch so genommen und haben das voll unterstützt und haben gewusst auch, dass ich eigentlich nur das Beste für sie will. Und ich glaube, in diesem Zuge haben die Jungs dann vielleicht auch nochmal ein kleines bisschen mehr Toleranz gegenüber Entscheidungen, die man dann auch treffen muss. Es können halt nur 11 spielen.
Stark, du warst natürlich auch Teil der Truppe und klar, und dann ist da vielleicht auch die, wie du eben auch gesagt hast, die Akzeptanz größer. Und war das dann für dich auch so das Signal, Trainer, das will ich mal machen?
Boah, ich glaube, sowas entwickelt sich über einen gewissen Zeitraum. Das war halt dann schon hardcore, na, dass du dann selber da noch mit auf dem Platz stehst. Aber ja, das, wenn man dann sieht, dass die Dinge dann funktionieren, selbst in dieser Konstellation funktionieren, dann glaube ich, ist es schon immer so ein kleiner Anstoß, dann zu sagen, hey, vielleicht könnte man das noch ein bisschen ernsthafter verfolgen und das dann auch nach der Spielerlaufbahn irgendwo dann auch weiterführen. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, da braucht es immer wieder so Anstöße, sei es von Trainern, die man selber hat, sei es von Situationen, die man selber erlebt, wo man denkt, jawohl, so würde ich das auch machen wollen oder so würde ich es auch anpacken. Sei es das Interesse, das über die Jahre hinweg immer wieder auch angestoßen wird an Trainingsformen, an Taktik. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und ich habe halt schon sehr früh angefangen, so parallel zum Spielen so den Trainerschein zu machen und mich da irgendwo zu bilden.
Mit Sicherheit sehr wichtig, also das parallel dann auch schon anzustoßen, weil es ja tatsächlich wirklich auch viele Scheine braucht, bis man dann mal ganz oben die besten Fußballer überhaupt anleiten darf. Und bei dir war es ja dann wirklich so 2005, quasi nach dieser zweiten Episode als Spielertrainer, hast du dann die U19 von Greuther Fürth übernommen, hast die 4 Jahre betreut bis 2009. Der nächste wahrscheinlich folgenrichtige Schritt, Trainer der Amateure von Greuther Fürth bis 2011. Dann hatte ich die TSG Hoffenheim sozusagen gedraftet, also engagiert, weggelotst von Greuther Fürth. Ja. Und du warst 2 Jahre Trainer der zweiten Mannschaft in Hoffenheim. Hast zwischendrin mal 2 Spiele in der Bundesliga gecoacht als Interimstrainer für den, glaube ich, entlassenen Markus Babbel. Hast da 2-mal verloren in der Bundesliga, ist das richtig?
Ja. Richtig.
Hat dich das so ein bisschen desillusioniert? Man kommt so die erste Chance und denkt so, das ist jetzt vielleicht, ja, das Schicksal gibt mir diesen Wink, diesen Zufall und jetzt starte ich durch und dann so ganz nüchtern 2 Spiele verloren und was macht das oder was hat das mit dir damals gemacht? Hast du das wirklich so ganz gut nehmen können, das gut einordnen können mit all den Faktoren oder war das auch schon so innerlich, ohne dass du es vielleicht groß anderen auch erzählt hast, so, oh, vielleicht ist es gar nicht so der Weg, im Rampenlicht zu stehen in der Bundesliga und da sich mit solchen Situationen wie ja, Abstiegskampf, Niederlagen, Medien, Druck etc. auseinanderzusetzen?
Nee, also man muss sagen, das hat die Euphorie eher befeuert.
Super, okay.
Also, weil es war so, ich war damals im Fußballlehrgang, den ich sehr genossen habe, mit ganz vielen tollen Kollegen, die echt auch richtig was drauf gehabt haben.
Wir waren dabei damals?
Ja, da waren André Breitenreiter dabei, da waren Thomas Megle dabei, da waren Markus Anfang mit dabei, also ein Jan Siebert war mit dabei, also da waren ein Otto Addo. Da waren echt ganz viele unterschiedliche tolle Typen und von jedem Einzelnen konnte ich da wahnsinnig viel mitnehmen und dann bin ich einfach ins kalte Wasser geschmissen worden, weil damals die Situation bei Hoffenheim halt echt prekär war. Und das war mir schon auch klar, nachdem ich auch den Schein noch gar nicht hatte, das war mir schon auch klar, dass es bei diesen 2 Spielen bleiben würde. Es war auch so verabredet. Damals mit dem Andreas Müller, der damals der Manager war bei Hoffenheim. Ja, man musste halt noch in die Winterpause kommen und dann sollte ein neuer Trainer vorgestellt werden. Deswegen habe ich das von Anfang an einfach auch so genommen, habe auch die Zeit genossen und habe dann im Prinzip einfach nur geschaut, was funktioniert denn jetzt gleich auch von dem, was man so mitnimmt. Und ja, das ist dann schon so, dass man dann sieht, dass natürlich im Umgang mit den Spielern das völlig anders ist. Ne? Du hast andere Jungs um dich rum, als es bei der U23 der Fall war. Aber die Inhalte und die Herangehensweise, die Spielweise, die wir hatten, hat sich ja deswegen nicht geändert. Und wir hatten damals das erste Spiel gegen Hamburg. Der HSV war damals Europa League und war da ziemlich gut unterwegs. Ja, das haben wir ein bisschen unglücklich verloren. Und hatten das zweite Spiel zu Hause gegen Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp, ja, die aus der Meisterschaft, der auch kamen, und einfach eine überragende Truppe mit Lewandowski, Götze und allen Jungs, Kagawa und so weiter. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, da die Mannschaft drauf vorzubereiten. Aber es war natürlich schwierige Aufgaben, da den Dreh zu bekommen. Und von solchen, sag ich mal, Niederlagen, die man halt immer wieder so ein kleines bisschen auch scheitern in einem Spiel, ja, da kann man ja immer wahnsinnig viel rausziehen, wo man sagt, ja, Mensch, da habe ich wieder was gelernt, da habe ich tolle Erfahrungen mitnehmen können. Die machen ein Jahr nicht dümmer, sondern so ein kleines Stück lernt man immer und da wird man dann natürlich auch ein ganz kleines Stück besser, weil man diese Erfahrungen gut einbauen kann in das, was man so tagtäglich dann tut.
Ja, schön, also dass du es so genommen hast, dass du es auch so interpretiert hast und für dich eher das dir gezeigt hat, Mensch, so ein großer Unterschied ist, gibt's da gar nicht, sondern im Gegenteil, ich kann das, was ich kenne und gelernt habe, auch gut ein, zwei Klassen weiter oben umsetzen. Und du bist dann nach diesen zwei Spielen wieder zu deiner U23 gekommen und bist dann mitten in der Saison in einer sehr, sehr schwierigen Situation für Greuther Fürth 2013 nach Fürth gegangen. Und der Verein, wo du ja vorher die U19 Amateure trainiert hast, plötzlich warst du dort der Profitrainer, hast sie vor dem Abstieg gerettet und im nächsten Jahr sogar in die Relegation geführt, gegen den HSV, sehr unglücklich gescheitert dort und bist dann aber auch im Februar 2015 dort beurlaubt worden. Hattest dann in 2015 eine kurze Episode bei Fortuna Düsseldorf und dann war der Sprung plötzlich da zum DFB. Du bist Nationalmannschaftstrainer geworden, hast die U19, die U20, die U18 betreut, bist dann 2019 nach Salzburg gegangen, wo du das NLZ geleitet hast und die U19 trainiert hast. Und hast im März 21 dann diesen Job bei Arminia Bielefeld übernommen, die du dann auch vor dem Abstieg, ja, muss man schon sagen, aus der Perspektive mit einer sensationellen Leistung der Mannschaft dann doch noch gerettet und in diesem Jahr eben kurz vor Saison dann die Beurlaubung und der Verein ist jetzt leider abgestiegen und muss jetzt den Gang in die zweite Liga antreten. So, das ungefähr mal so deine Trainer-Vita und du hast gerade so ein bisschen geschmunzelt auch, so dieser Sprung Profi-Trainer dann auf einmal beim DFB. Im Nachgang mit Sicherheit etwas, was dir viel gegeben hat, so auch in deinem Portfolio, also so eine intensive Arbeit mit den besten Talenten der Republik. Der richtige Schritt, also auch für dich so persönlich, dass du sagst, da habe ich einfach auch nochmal so eine andere Seite von mir kennengelernt, mich auch da nochmal entwickelt im Umgang mit Talenten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es schon immer ganz gut, wenn man mehr als die zwei Beine, die man unten dran hat am Boden, in diesem Geschäft Fußball auch hat. Ne? Das heißt, sich immer wieder weiterzubilden, immer wieder mal auch andere Erfahrungen zu sammeln, auch in anderen Bereichen. Das war eigentlich der Ansporn, um nach Salzburg zu gehen, um als sportlicher Leiter der Akademie tätig zu sein, einfach auch mal aus diesem Kreis Trainer auch so ein bisschen rauszukommen. Da hatte ich ja davor als Clubtrainer verschiedene Erfahrungen, erstens im Jugendbereich, dann im Profibereich, auch Bundesligaspiele, auch bei Fürth dann noch Erfahrungen gesammelt. Dann sehr erfolgreich, über eine ganze Saison hinweg bis in die Relegation. Auch das mal erlebt, wie das ist, wenn alles in zwei Spielen auf dem Spiel steht und du wahnsinnig viel gewinnen kannst. Aber dann auch beim DFB einfach Nationalmannschaftstrainer, wo du viel im Hintergrund erstmal arbeitest, weil du halt nur eine sehr begrenzte Anzahl an Möglichkeiten hast, wo du im direkten Kontakt mit den Spielern bist. Und da habe ich natürlich auch extrem viel gelernt. Und dann eben rauszugehen und zu sagen, ja, vielleicht auch strategisch mal eine andere Sichtweise zu bekommen, strategischer zu denken, wie stellt man Kader zusammen, nicht nur aus der Sicht des Trainers, sondern auch aus der Sicht des Verhandlers, aus der Sicht dessen, der dann über mehrere Jahrgangsstufen, da ist ja in Liefering, das ist eine Mannschaft, die ja in der zweiten Liga spielt, mit ganz, ganz jungen Talenten, in Österreich, wo das eben möglich ist, und aber eine U18, U16, U15, also alle so durchzuorganisieren, die Kader zu planen, die Verhandlungen zu führen, hat natürlich auch irgendwo mein Spektrum ein bisschen einfach erweitert, und ich habe viele Dinge mal aus einer anderen Perspektive gesehen und habe deutlich mehr Verantwortung für das große Ganze übernehmen müssen. Und das in einer Struktur bei Red Bull Salzburg, das einerseits hoch ambitioniert ist und andererseits aber natürlich auch irgendwo durch den Konzern auch ein bisschen geprägt ist, wo du also ganz andere Strukturen erfährst und mit einer ganz klar und sehr deutlich festgelegten Philosophie versehen ist, auf die alles ausgerichtet wird. Also Neuzugänge, wird zuerst mal überprüft, passen die in die Philosophie, diese intensive Spielstil, dieses hohe Anpressen, dieses sehr aktive Spiel, vor allen Dingen gegen den Ball, dem alles unterzuordnen, sowohl die Trainerauswahl, die ich ja auch treffen musste damals.
Passt das auch, genau.
Ja, die Spiele, dann auch die Trainingsarbeit zu begleiten, die Spiele zu begleiten und damit auch den Trainern immer wieder Feedback zu geben, nicht aus der Sicht eines Unterstützers, eines Begleiters. Das war schon interessant, auch die Trainerteams zusammenzustellen, die Funktionsteams zusammenzustellen, die ja heutzutage auch in diesem Bereich schon sehr groß sind. Und da die richtigen Leute zu finden, da ein Netzwerk aufzubauen, das hat mir schon auch vieles gebracht, das hat mich weitergebracht. Das hat mir neue Dinge auch eröffnet und mit diesen Erfahrungen im Gepäck dann wieder in die Trainerschiene reinzugehen, glaube ich, das ist schon was einen so ein ganz kleines bisschen breiter aufstellt. Und ich wollte immer so ein kleines bisschen auch als Tausendfüßler durch dieses Geschäft gehen, weil man natürlich auch weiß, dass man auch von anderen Leuten, von äußeren Umständen abhängig ist und man nicht immer weiß, wie man da rauskommt. Aber wenn man breit aufgestellt ist und die Leute auch wahrnehmen, dass man verschiedene Dinge auch gut abdecken kann, dann glaube ich, dann hat man einfach Spaß am Fußball und hat immer wieder Möglichkeiten. Und der Spaß am Fußball steht über allen. Ich habe einfach total Bock auf Fußball. Und dem untergeordnet sind dann verschiedene Konstellationen, die ich jetzt eben schon auch erfahren habe.
Ja, also ein unglaublich breites Spektrum. Und man sieht ja schon auch allein an dieser Aufgabe jetzt in Salzburg, was ist Erfolg und was wird auch von der Öffentlichkeit als Erfolg wahrgenommen? Also ein Jahr lang bei Salzburg, für Salzburg solche Strukturen aufzusetzen, erfolgreich die Jugendteams aufzubauen, zu gestalten, Trainer fortzubilden, weiterzuentwickeln, Spiele nach oben zu ziehen. Also all das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja alles Erfolge. Nur in der Öffentlichkeit wird dann davon meistens wenig Notiz genommen. Und dann kommt so eine Station wie Bielefeld, wo man dann wirklich für ein Jahr so mittendrin ist im Fokus Bundesliga, die Scheinwerfer sind auf einen gerichtet und damit zusammen hängt dann auch so ein bisschen insgesamt das Image, was ja ein bisschen schade ist, weil vieles, was du jetzt auch in der Vergangenheit getan hast, gar nicht so bewertet wird, weil ja oftmals die Öffentlichkeit da so auch andere Parameter hat, was Erfolg bedeutet. Und mit Sicherheit war jetzt auch die Beurlaubung in Bielefeld sehr, sehr schwer für dich und deswegen die Frage da auch nochmal an dich, wie verarbeitet man das als Trainer?
Ja, also erstmal tut es weh, ne? Also das ist mal ganz klar, das muss man auch erstmal verdauen, muss da mal zu sich kommen, man steckt da wahnsinnig viel Energie rein, man ist ja mit einem großen Kreis an Menschen unterwegs, ja, die Spieler, das Funktionsteam, das Trainerteam und natürlich alle, die dazugehören, Geschäftsführer, und da ist mir sehr viel Vertrauen entgegengebracht worden und das will man natürlich auch bestätigen, dieses Vertrauen tagtäglich. Dafür wendet man eine Menge Energie auf und wenn das dann irgendwann einmal da trotzdem sich nicht vermeiden lässt, dass man dann beurlaubt wird, dann tut das ja erstmal weh und da braucht man dann erstmal eine ganze Zeit, um das sacken zu lassen, um das zu verdauen und um die Dinge dann auch zu sortieren. Und so gehe ich halt dann an, dann schon irgendwie relativ schnell auch pragmatisch und inhaltlich geprägt zu sagen, okay, wo sind Anteile drin, die ich hätte besser machen können, im Nachgang betrachtet vielleicht verbesserungswürdig gewesen wären. Und wo sind aber auch ganz viele Dinge, und das ist Profisport, mhm, ganz viele Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Und die dich zwar dann treffen als Trainer als erstes, so ist nun mal das Geschäft, die aber von dir auch nicht zu verhindern waren oder auch nicht beeinflussbar waren. Ja. Und da gibt's auch ganz viele Dinge, weil man mit vielen Menschen zu tun hat, weil man ständig in der Öffentlichkeit steht. Und auch die muss man gut einsortieren, weil da kann man ganz schnell einen Haken dahinter machen. Ich glaube, die anderen Dinge, wo man sagt, ey, das würde ich vielleicht auch im Nachgang ein bisschen anders anpacken, die sind wichtiger, weil das ist das, was man dann für die Zukunft auch einfach mitnimmt. Ja, und alles andere muss man einfach akzeptieren. Und das gehört einfach mit dazu. Und eins ist ganz wichtig, ja, der Bock auf Fußball, der ist ungebrochen, ja, den darf man sich nie nehmen lassen. Der Bock, auch mit Menschen im Fußball zusammenzuarbeiten in einer guten Konstellation, die ich absolut vorgefunden habe, auch in Bielefeld. Da ist mir, wie gesagt, da ist mir, du hast es auch erwähnt, von Salzburg weg eine Menge Vertrauen entgegengebracht worden, und das hat super funktioniert. Ja, wir haben da wirklich ganz überraschend den Klassenerhalt geschafft, und das war natürlich ein großer Erfolg für alle von uns. Jeder hat davon irgendwo auch profitiert. Das muss man trotzdem trennen. Bock auf Fußball, das Spiel an sich, das ist einfach nur geil. Ja, das möchte ich auch mein Leben lang, möchte ich das erfahren und leben dürfen. Und das Geschäft, das natürlich auch negative Seiten hat, die man dann auch wegstecken muss. Und diese Erfahrungen sind auch wichtig, dass man die macht, und man muss halt die richtigen Lehren draus ziehen. Und da auch, ich meine, das ist eine Niederlage, so muss man es auch nehmen. Man wird immer wieder auch mal scheitern, ja, über einen Zeitraum. Man hat Erfolge, da muss man die richtigen Schlüsse draus ziehen, was man gut macht und was man beibehalten muss. Und man muss natürlich auch das Scheitern, und so eine Niederlage, wenn man beurlaubt wird, ist irgendwo auch ein Scheitern. Auch das muss man richtig einordnen. Und dann geht's weiter, weil nur so wird man besser. Mhm.
Ja, ich finde es ganz bemerkenswert, wie du das jetzt auch gerade beschrieben hast, auch zu Beginn so das einzuordnen, aber auch diese Reflexion, so was sind denn meine Anteile gewesen? Und ich glaube, das ist grundsätzlich wichtig einfach im Leben, weil wir leben in Systemen wie Familie oder auch Verein, und die einzelnen Teile dieses Systems, die sind ja nie isoliert, sondern man hat immer ein Zusammenspiel der Kräfte sozusagen. Und ich sehe das auch so wie du, auch in der Partnerschaft. Es ist nie einer mit 100% an irgendetwas beteiligt, weil das geht gar nicht aus sich selbst heraus, weil man eben als Fixpunkt in so einem System immer auch seinen Anteil da hat. Und das herauszufiltern und nicht zu sagen, zu 100% da draußen, die sind schuld und das, wenn das passiert wäre, dann wäre es anders gelaufen, sondern erst einmal auch für sich so festzustellen, so was habe ich denn dazu beigetragen und wie kann ich es eventuell besser machen, finde ich einen herausragenden Ansatzpunkt, der unerlässlich ist, um halt besser zu werden.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass da auch das Setting ist ja unterschiedlich bei jedem Verein, und deshalb sind auch die Anteile, die man drin hat, unterschiedlich. Ja, der eine Trainer, wenn halt die Strukturen in einem Verein sehr, sehr detailliert sind und sehr, eine hohe Manpower da ist für alle möglichen Bereiche, dann kannst du dich natürlich ein kleines bisschen mehr noch auf den Platz und auf die Mannschaft konzentrieren und hast weniger Anteile im Setting an sich, wo man gestalten kann. Und wenn das aber in einem kleineren Verein, wo man halt natürlich auch in mehr verschiedenen Bereichen unterwegs ist, ob das jetzt bei der Arminia dann auch im Scouting dann irgendwo war, wo man natürlich viel kleiner und mit weniger Manpower aufgestellt war, wie das in großen Vereinen ist, ne? Oder wo halt ein Geschäftsführer Sport als Ansprechpartner da ist, kein technischer Direktor oder Leiter Lizenz, wie das in anderen Vereinen ja aufgeteilt ist, mit einem Sportvorstand drüber, ne? Dann ist man natürlich mehr involviert in verschiedene Bereiche. Und auch was die Besetzung der Funktionsteams und so weiter der Fall ist, ist man natürlich mehr involviert, hat mehr Gespräche und hat dann einerseits mehr Möglichkeiten zu beeinflussen und andererseits natürlich auch weniger Möglichkeiten, aus bestimmten Nummern dann halt auch rauszukommen. Mhm. Das macht es immer wieder spannend und das ist auch das, worauf man sich so als Trainer natürlich auch in den verschiedenen Vereinen, in verschiedenen Konstellationen einstellen muss und auch einlassen muss. Und da habe ich mich super aufgehoben gefühlt und kann da nur Dankbarkeit empfinden für das, was ich die letzten 14 Monate mit der Arminia und bei der Arminia erleben durfte, weil, wie gesagt, im Vordergrund stehen dann immer da auch die Erfolge. Und deswegen das eine einordnen und das andere als gutes Gefühl mitnehmen.
Das klingt sehr aufgeräumt, Frank. Relativ auch kurz nach dieser Beurlaubung. Ich habe mich natürlich intensiv mit deinem Leben beschäftigt und ich habe gesehen, dass du den Erweiterungsstudiengang Didaktik des Deutschen absolviert hast. Du hast auch als Sportdozent an der Uni unterrichtet und auch an einem Gymnasium. Das ist eine ganze Menge so neben dem, was Fußballtrainer ansonsten lernen, um Berufstrainer zu werden. Inwieweit hilft dir denn so all das, was du an Paketen mit aufgenommen hast in der anderen Ausbildung für deinen Trainerjob?
Ich glaube, ein Mensch an sich und ein Fußballtrainer im Besonderen stellt immer ein Ergebnis dessen dar, was er schon alles erlebt hat. Und natürlich habe ich, gerade was das Pädagogische betrifft, was so das Didaktische betrifft, meine Herangehensweisen, habe ich halt natürlich durch das Unterrichten oder auch vorher durch das Studium, habe ich das natürlich sehr detailliert bearbeitet schon und mitnehmen dürfen, als Erfahrung mitnehmen dürfen. Und ich glaube, alles spielt irgendwo immer eine kleine Rolle, das alles Entscheidende. Das muss man aber nicht haben. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig. Man muss kein Studium machen, um ein sehr guter Trainer zu sein. Man muss nicht unterrichtet haben, um vor einer Gruppe gut dazustehen und treffende Dinge auch so an den Mann zu bringen, dass es dann hinterher auch in der Gruppe dann auch funktioniert. Das, glaube ich, das muss man nicht. Bei mir ist es halt so, ich habe da schon wahnsinnig viel dann auch erfahren dürfen. Das war aber eher auch dem geschuldet, dass ich halt nicht gleich in den Profisport einsteigen konnte, sondern dass ich halt meine Brötchen mit was anderem verdienen musste. Ich war also 19 Trainer bei Greuther Fürth, da hätte ich jetzt meine Familie nicht durchbringen können. Und deshalb ist es halt immer parallel gelaufen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nach Hoffenheim gegangen bin und mich dann das erste Mal in einer sehr professionellen Struktur, auch was das Team um mich herum betraf, bewegen konnte. Also ich glaube, dass es immer ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Einflüssen ist. Und alles spielt da ein bisschen eine Rolle. Und ich glaube halt, dass ein Lehrer, es ist ja auch der Begriff Fußballlehrer, den man beim DFB auch absolviert in der höchsten Lizenz. Also ich glaube, das beinhaltet halt einfach Lehrer. Also man steht vor Leuten und man hat sehr viel mit einer Gruppe von Menschen zu tun, auf die man eingehen muss, wo man eine klare Idee haben muss, in welche Richtung man geht und das dann auch vermitteln können muss. Und ich glaube, da hilft es halt einfach, wenn man schon viel vor Gruppen gestanden ist.
Und an der Stelle, bevor ich die nächste Frage stelle, einfach auch nochmal so die Anmerkung, wie du es gerade erzählt hast. Also da waren 6 Jahre, wo du Trainer der U19 Greuther Fürth warst, Trainer der Amateur von Greuther Fürth, wo du nebenbei arbeiten musstest, du hattest eine Familie. Also da sind ganz viele Jahre, die nicht so im großen Scheinwerferlicht sind. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, wenn man dich heute sieht, ja, das ist ein Bundesliga-Trainer, der hat schon ganz viel gemacht und man schaut so zu dir auf und viele denken, oh, so einen Weg möchte ich auch gern. Sehen viele eben auch nicht, was so am Anfang steht, dass da 6 Jahre sind, wo auch bei dir Hoffnungen und Erwartungen waren, aber wo man sich halt so ein bisschen auch mit all dem, was einen beschäftigt, so ein Stück weit auch durchkämpfen muss. Und das gehört immer auch dazu, dass man in dieser Zeit auch dranbleibt und handlungsfähig bleibt und diese Passion und Leidenschaft auch für das, wofür man brennt, auch beibehält, um dann irgendwann die Ernte auch einzufahren. Das fiel mir einfach jetzt nochmal auf.
Ja. Also ich glaube, das gehört auch dazu im Leben, sich Dinge zu erarbeiten. Bei mir war das eben parallel dazu, also Fulltime Lehrer, Fulltime-Dozent und nebenbei dann in einem NLZ U19 oder U23 Trainer, wohlgemerkt bei Greuther Fürth. Das heißt, ich habe es da wirklich auch von der Pike auf gelernt, das muss man auch sagen. Ja, schon so ein bisschen sehr viel autodidaktisch, also einfach mir selber Dinge viel beibringen müssen, weil natürlich diese Strukturen damals noch anders waren. Das heißt, die Spieler, die bei Greuther Fürth gelandet sind in der U19, die habe ich vorher gescoutet. Ja, also da ist eine Scouting-Abteilung unterwegs gewesen, sondern das haben wir schon selber gemacht. Man hat die Gespräche mit den Spielern geführt, mit den Eltern damals noch geführt, hat versucht, da Konstellationen zu finden, damit die dann nebenso in der Schule beziehungsweise auch in der Lehre vielleicht landen können. Und also von dem her, da waren schon viele Dinge noch dabei. Auch das ging weiter da hat man auch mal die Semmel abgeholt, bevor Abfahrt war nach Frankfurt, wo man um 11 Uhr gespielt hat. Dann hat man halt um 5 Uhr noch in der Backstube noch die Semmel abgeholt, damit die Jungs danach was zu essen hatten. Also das alles gehört irgendwo mit dazu. Und ich glaube, wenn man durch diese ganze Welt des Fußballs gegangen ist, dann glaube ich, dann nimmt man halt immer auf jeder Station irgendwo was auch mit und fühlt sich verantwortlich den Menschen gegenüber und ist auch bereit, dafür auch wirklich alles zu geben für eine Gruppe. Was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wenn man irgendwo von Anfang an irgendwie Profitrainer ist und in einer Struktur ist, wo sehr viel nicht nur für die Spieler schon alles abgeleistet wird, dass die sich um nichts mehr kümmern müssen, sondern vielleicht auch für die Trainer.
Ja, das stimmt, absolut. Und wenn wir uns so dein Leben anschauen, also mit all dem, was du gelernt hast, was du an Studiengängen auch absolviert hast, mal die Frage an dich, war das ein Punkt bei dir, dass du schauen musstest, ich habe so viel Wissen, ich habe so viel Theorie, also du könntest wahrscheinlich Stunden darüber reden, wie man Dinge jungen Menschen oder überhaupt Menschen beibringt, Didaktik, all das, was du eben gelernt hast, dass du ein Stück weit dich selbst anstoßen musstest, so die Theorie manchmal auch beiseite zu lassen und mehr so dein Bauchgefühl, deine Spontanität, das, was dir vielleicht übers Herz reinkommt, das halt eben auch von der Gruppe zu äußern. Also gab es da manchmal so einen inneren Kampf und du selbst auch merkst, dass du da so einen Entwicklungsweg gehen musstest, um das ein bisschen loszulassen, was du alles gelernt hast, wenn es dann darum ging, eine Mannschaft für das Training, für die Spiele und so weiter vorzubereiten?
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass man das, was man vermitteln will und wo mit der Mannschaft hin will und wo man auch denkt, dass es gut für die Mannschaft ist, dass man das entsprechend auch den Jungs beziehungsweise auch den Teams näher bringt. Und natürlich muss man da immer wieder das auch runterbrechen auf das, was ist jetzt für die Situation angemessen und was von dem, was du alles mal so reingepackt hast in deinen Werkzeugkasten, was von dem ist hier jetzt angebracht. Und natürlich ist das Allerwichtigste immer vom Menschen und von den Menschen ausgehend, die vor einem sind. Und natürlich muss man viele Dinge auch immer wieder mal sagen, so, jetzt lass es uns mal ganz einfach halten, weil die Situation, die Jungs sind so, die haben Stress, die sind mit so vielen Dingen beschäftigt im Moment, dass die jetzt für komplexe Dinge einfach keinen Kopf haben und sich da verlieren, sondern dass man es dann ganz einfach macht. Und die Emotionalität, ich glaube, das ist auch wichtig, die muss immer dabei sein. Und das hat nichts, das ist nicht angelernt. Das kann man auch nicht lernen, glaube ich. Sondern ich glaube, da kann man vielleicht in gewisser Weise mal ein bisschen dazulernen, aber das kann man nicht von Grund auf lernen, sondern die Emotionen, die in einem drinstecken und die jetzt der Situation dann auch angemessen sind, die muss man dann entsprechend auch anbringen. Und nur so wird man, glaube ich, auch vor der Gruppe authentisch. Und nur so wird die Gruppe dann auch folgen, weil die dann natürlich auch sehen, ja klar, der hat Gefühle, der ist jetzt einmal stinksauer, das nächste Mal ist er total stolz. Also das gehört, glaube ich, mit dazu. Und das macht ja auch das Miteinander und das Zwischenmenschliche total aus.
Absolut.
Und wichtig ist halt, dass auch die Jungs und die Teams, dass sie sich immer unterstützt fühlen, dass sie wissen, du machst es nicht für dich, sondern du machst es, weil du der festen Überzeugung bist, dass es das Beste für die Gruppe und für den Einzelnen ist.
Und wenn sie das spüren, dann ist da natürlich auch ein anderer Zugang da.
Ja, hundertprozentig. Und da gehört ja auch das, da kann man jetzt mit Didaktik und Pädagogik ankommen, wie man will. Aber das natürlich ist da der Draht zum einzelnen Spieler und auch einfach ein Privat auch mal das Gehör den Spielern zu schenken, das gehört dann einfach mit dazu. Man muss Mensch bleiben und muss auch menschlich miteinander umgehen. Das hat ganz wenig mit irgendwelchen wissenschaftlichen Dingen zu tun.
Und in dem Zusammenhang kurzen Satz von dir, den ich aufgeschnappt habe. Es entspannt mich, wenn es mal richtig scheppert, hast du in einem Interview gesagt. Also den Frank Kramer gibt's auch.
Ja, klar.
Aber das mit der Entspannung, ist dann schon kurios. Also es entspannt dich, wenn es richtig scheppert. Es gibt andere, die sagen, das gehört dazu, das braucht man, aber du so, es entspannt mich. Also wie hast du das gemacht?
Ja, das ist ja, wenn scheppert, dann stauen sich ja Dinge auf, ja, also Emotionen, und die müssen dann raus. Ja, und dann ist man hinterher auch wieder fein miteinander. Also das ist ja auch wichtig, dass der andere weiß, okay, der hat jetzt Dampf ablassen und hinterher kann man wieder vernünftig mit ihm reden. Das glaube ich, ist auch wichtig, das den Spielern zu sagen, ja, auch ich muss meine Emotionen da mal loswerden. Nicht nur die Spieler auf dem Platz und in der Kabine und so, sondern auch ich als Trainer. Aber es muss halt zur richtigen Zeit sein und es muss halt dann auch, ja, den Spielern authentisch rüberkommen. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und das andere, was mich halt entspannt, ist halt, und das ist auch damit gemeint, die Musik, die ich höre oder auch so, wenn ich mal zum Laufen gehe, dann muss ich auch mal richtig scheppern, dann muss ich mir austoben, damit ich hinterher ja den entsprechenden Muskeltonus dann auch wieder habe. Und dafür muss man sich halt auch immer wieder mal austoben, beziehungsweise halt auch ja, entsprechend abreagieren. Das gehört einfach mit dazu. Und das alles, gerade im Zwischenmenschlichen natürlich, auf vernünftiger Ebene. Ne? Also es, der Ton macht ja da trotzdem auch die Musik.
Und trotzdem jetzt in dem Zusammenhang, jetzt beobachte ich ja auch das Treiben in der Bundesliga seit ein paar Jahren, aktuell ein bisschen weniger als früher als Journalist, aber trotzdem so, wenn ich so dein Bild in den Medien mal so mir vor Augen zergehen lasse, da ist diese Seite so, also wie du es gerade eben sagst, dass es mal scheppert, diese auch laute Seite, diese etwas ungemütliche Seite von dir, die ist relativ wenig transportiert worden oder täuscht mich das?
Ich glaube, dass man, wenn man da vorne dran steht, immer auch ein bisschen Verstärker von irgendwelchen, von der Atmosphäre, zum Beispiel jetzt im Stadion oder auf dem Platz ist oder und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man im internen Kreis sich da vielleicht auch ein bisschen mehr auslebt, als man das nach außen tut, weil wenn man nach außen hinaus, wenn man da immer denjenigen, also den Außenstehenden zeigt, dass man jetzt auch total unzufrieden ist oder dass dass die Spieler das jetzt irgendwie nicht hinbekommen oder so, dann glaube ich, dann verstärkt man ja das, was dann an negativen Emotionen eventuell auch gegenüber der Mannschaft und den Spielern da ist, und ich glaube, das ist nicht angebracht, sondern die Dinge, die müssen klar und deutlich formuliert und ausgelebt werden im internen Kreis und in der Kabine und auf dem Trainingsplatz. Ja, und es muss auch die klaren Ansagen, die muss es auch geben, aber ich glaube, dass man das nicht in Form von irgendwelchen wilden Gestikulieren und Abwinken und sonst was tun muss, sondern ich glaube, da muss man schon auch den Spielern vor allen Dingen, der Mannschaft, aber auch dem Umfeld zeigen, dass man da halbwegs souverän damit umgeht und auch diese Emotionen auch absorbieren kann. Mhm.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Und wenn es um genau solche Situationen geht, wo der Druck steigt, wo man auch ganz bewusst mal sagt, so, ne, jetzt muss ich mich in der Art und Weise verhalten, um vielleicht auch die Mannschaft zu schützen, um die Erwartungshaltung im Umfeld ein bisschen zu senken. Ende Mai ist immer Relegationszeit, Frank. Und du hast mit Fürth 2014 zwei solcher Spiele, fantastische Spiele. Ich erinnere mich wirklich sehr gut an diese beiden Spiele, weil ihr mit Fürth ein wahnsinniges Spiel in Hamburg gemacht habt. Das weiß ich noch. Das war sehr überraschend für ganz Fußball-Deutschland, wie ihr da aufgetrumpft habt. Eigentlich hättet ihr 2-0 gewinnen müssen, bevor ihr zu Hause spielt. Und dann habt ihr dort 0-0 gespielt und zu Hause ein 1-1. Und ihr habt den Sprung in die Bundesliga verpasst. Also du weißt, worum es in so zwei Spielen geht, auch gegen so einen Traditionsverein mit dieser Wucht eines Vereins, HSV. Mhm. Ihr seid natürlich auch ein Traditionsverein gewesen, mit ein bisschen weniger Fanbasis. Und trotzdem, du weißt, wie es aktuell Felix Magath und Tim Walter geht.
Ja, das ist schon, also erstmal natürlich ständig unter Strom. Also es ist schon eine Extremsituation, auch für den Trainer, weil er genau weiß, dass natürlich auch in einem Verein Arbeitsplätze zum Beispiel dranhängen, ja, die von diesen, vom Ergebnis dieser zwei Spiele halt auch mit abhängig sind. Dass das ganze Umfeld, die Stimmung, die Atmosphäre in einem Verein gegenüber Menschen auch, ne, die Haltung gegenüber Menschen, wenn du da erfolgreich bist, dann sind dir alle wohlgesonnen. Wenn du die nicht erfolgreich gestaltest, dann gibt es welche, die dann natürlich ins Fadenkreuz geraten. Und das möchte man natürlich verhindern. Und man weiß, dass in so zwei Spielen natürlich auch viel passieren kann. Ne? Was auch den Zufall betrifft im Fußball, ist nicht alles planbar. Und das kann natürlich eine Menge auslösen. Und die Drucksituation, die ist natürlich psychologisch psychisch für die Spieler mental schon auch sehr herausfordernd, ja, weil du darfst keine Fehler machen. Du weißt, dass mit jedem Fehler kann es in die falsche Richtung gehen. Und dann hängt eben in der Folge sehr, sehr viel dran für die Vereine, ne, was halt auch mit der Wirtschaftlichkeit natürlich zu tun hat. Erste Liga, zweite Liga, das ist ein Riesenunterschied. Und das weiß jeder. Und du als Trainer musst halt da ganz viele Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen müssen sitzen und müssen voller Überzeugung sein und sollten dann bestmöglich zum Erfolg führen. Und dieser Verantwortung ist man sich Tag und Nacht bewusst. Das heißt, dieser Film, was die Spiele betrifft, der läuft dann wirklich, in dem Fall 8-9 Tage, läuft der durch. Da kannst du dich nicht frei machen, das geht auch nicht. Da können wir alle möglichen Entspannungsübungen, was man da sonst machen will. Dieser Film, der läuft einfach weiter. Und da kannst du dich als Trainer, der eben viele Entscheidungen trifft und damit natürlich auch mehr Fehler machen kann als einer, der weniger Entscheidungen treffen muss, vergisst man. Und dessen ist man sich ja auch bewusst. Und man hofft halt nur, dass die Fehler sich so gestalten, dass man trotzdem erfolgreich ist.
Hast du damals erstmals vielleicht eine andere Seite von dir selbst kennengelernt? Ich glaube, weil das waren ja schon bis dahin dann so die zwei wichtigsten Spiele für dich auch als Trainer.
Ja, wenn man dann hinterher drüber nachdenkt, dann sieht man ja, wie bin ich denn mit dem Druck klargekommen? Ja? Und waren die Entscheidungen klar, die ich getroffen habe? War die nötige Konsequenz vorhanden? Und wie ist es einem selber dabei ergangen? Ja? Und da habe ich dann schon auch gesehen, ja, das ist einen natürlich beschäftigt und das spürt man auch körperlich übrigens, weil natürlich der Muskeltonus ein ganz anderer ist, wenn man Tag und Nacht unter Anspannung steht. Das ist ganz normal. Aber wie war auch der Umgang mit dem Team? Wie war der Umgang mit den Menschen? Wie war der Umgang mit dem einzelnen Spieler, dem man vielleicht auch sagen musste, du, bei diesen entscheidenden Spielen stehst du nicht von Anfang an auf dem Platz, obwohl du die ganze Saison Stammspieler warst. Da kann ich mir an jemanden erinnern, an einen Spieler von mir, den Goran Cukalo. Das war ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns. Das war eine totale Stütze über die ganze Saison. Und in diesen beiden Spielen war ich aber der Meinung, dass es besser ist, wenn jemand anders startet und er von der Bank dann kommt und der Mannschaft besser helfen kann. Das sieht man dann schon auch, bin ich dann trotzdem noch klar, kann ich es dem Spieler gut vermitteln? Kann ich es so rüberbringen, dass er einfach sagt, ja klar, ich bleibe bei der Mannschaft und gebe mein Bestes? Ja, oder verliert man dann ins vorsorgen Spielen durch diese Entscheidung so ein kleines bisschen? Und das lernt man schon viel über sich selber kennen und wie man sich in Drucksituationen verhält. Und da muss ich sagen, das war schon gut zu wissen, dass man da nicht durchgedreht hat, sondern dass man dann schon auch noch sehr klar und sehr eindeutig auch war. Und das hat man in den Spielen auch gesehen, ja, wo wir natürlich, was die Qualität betroffen hat, unterlegen waren und trotzdem, was die Spielqualität betraf, einfach das verdient gehabt hätten, aufzusteigen. Die Jungs, die haben da zwei tolle Spiele gerissen und wir wären eigentlich die richtige Mannschaft gewesen, die dann völlig überraschend in der Bundesliga gelandet wäre. Aber ja, auch da, wie gesagt, man lernt viel kennen. Man lernt natürlich auch viel über das Fußballgeschäft dann an sich kennen. Ja, und das bringt dann immer weiter. Diese Erfahrungen, die nimmt man mit und die machen einen einerseits menschlich, andererseits auch, was das Professionelle betrifft, bringen die einen Schritt voran.
Wichtig ist es, glaube ich, grundsätzlich schon, dass man so eine gewisse Zufriedenheit hat, gerade auch als Trainer, als Mensch, dass man so irgendwie mit sich rund ist, in einem Flow ist. Das sollte nur nicht in so eine Selbstzufriedenheit übergehen. Wie siehst du das? Also so selbst, also spürst du das auch, wenn du dich in so einer guten Form fühlst, wenn du so einen Flow verspürst, dass du natürlich dann auch anders agieren kannst und wenn du gewisse Dinge einfach ausblenden kannst, die dir vielleicht Sorgen machen oder Probleme bereiten und du eher so in deinem in deinem Wohlfühlmodus vor eine Mannschaft treten kannst, das hilft natürlich. Nur der Spagat zwischen Zufriedenheit und Selbstzufriedenheit ist da wahrscheinlich die Herausforderung.
Ja, also man muss sich halt immer bewusst sein, dass man Dinge ja auch vorlebt. Und ich glaube, man kann Spielern, heutzutage ist ja alles auch sehr international, also mit verschiedenen Sprachen seitens der Spieler ja auch versehen. Ich glaube, das Vorleben ist das Entscheidende. Und dessen muss man sich einfach immer bewusst sein, ja, dass du vorne dran stehst. Und so wie du das lebst, so nehmen das natürlich die Spieler auch mit. Das heißt, wenn man so Selbstzufriedenheit, weil man in einem guten Flow ist, vorlebt, dann glaube ich, kann man schon mal den Biss auf den nächsten Erfolg oder den Hunger auf den nächsten Erfolg schon mal verlieren. Mhm. Und bei mir ist es, ich glaube, dass ich da nicht dazu neige, zur Zufriedenheit, ja. sondern eher im umgekehrten Fall eher so ein bisschen mich selber manchmal auch zurücknehmen muss. Also sagen wir, jetzt willst du noch mehr, willst du noch mal einen draufsetzen und da willst du noch mal ein bisschen ein Detail und da. Das, ich glaube, dass man sich da manchmal dann auch zurücknehmen muss und sagen muss, nee, guck aufs große Ganze und das muss weiter in die richtige Richtung gehen und das mit voller Power und weniger, ja, da können wir noch was rausholen, da können wir noch besser. Ich glaube, dass das eher der Punkt ist. Aber man muss sich einfach bewusst sein, man lebt das Ganze vor und wenn man natürlich selber sagt, ach komm, wisst ihr was, jetzt lassen wir mal 5 Grad sein, dann werden das die Spieler so annehmen. Und natürlich, der Mensch neigt an sich dazu, sich das dann auch so einzurichten. Ja, und wenn man dann mal da in diesem Modus drin ist, dann ist es natürlich auch schwer, wieder rauszukommen. Ja. Also da braucht man dann schon eine erfahrene Mannschaft, die einfach dann weiß, wie das auf dem Platz und in der Kabine zu laufen hat, damit man auf den Punkt, auf Knopfdruck dann auch entsprechend die beste Leistung auch bringen kann.
Ja, das glaube ich auch.
Aber was natürlich die Erfolge schon machen, Selbstbewusstsein. Ja, und das braucht man natürlich auch.
Klar.
Ja, und wenn man das dann zusammenbringt, einerseits das Ganze selbstbewusst anzugehen und zu wissen, hey, das funktioniert, was wir machen, ja, aber andererseits auch genügend zu pushen auf das nächste Spiel hin, auf das nächste Training hin, auf die nächste Trainingssituation hin. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da eine gute Balance findet.
Mhm. Wir kommen schon bald zum Ende, Frank. Das schon mal vorneweg. Noch 1-2 Fragen. Ihr könnt natürlich noch ganz viele stellen. Trotzdem an der Stelle so mal, aktuell ist viel los in der Welt. Es gibt den Ukraine-Krieg, zuletzt gab es Corona. Du selbst hast es ja auch erlebt als Bundesliga-Trainer, was die Corona-Krise mit dem Fußball gemacht hat. Du warst mal auch Corona-krank, glaube ich, konntest nicht mitfahren, etc. Ja. Also es passiert viel in der Welt. Und ich wollte dich mal fragen, auch in der Vergangenheit, die Flüchtlingskrise etc., die Dinge, die so einfach auch gesellschaftlich Thema sind. Wie tickst du so im Umgang mit deinen Spielern, mit der Mannschaft in der Vergangenheit? Bist du jemand, der gern mal sowas aufgreift, der auch immer wieder nach draußen schaut? Oder wie wichtig ist es überhaupt, dass Führungspersonen, die eine gewisse Bedeutung haben, sich dieser Themen annehmen? Oder sagst du, man kann nicht alles abdecken? Oder wie ist da so dein Zugang zu diesen Themen und zu so einer gewissen Verantwortung, die man annehmen kann oder auch sagen kann, hey, das ist, mache ich alles im Privaten, da unterstütze ich auch Vereine, was weiß ich, aber im Verein mit den Spielern, da geht es um was anderes. Also wie bist du grundsätzlich mit dieser Thematik, die Welt, die Gesellschaft, die Probleme da draußen?
Also ich glaube, das beschäftigt die Spieler ja auch. Also man kann ja nicht ausblenden, dass das nur, man kann ja nicht sagen, das beschäftigt nur einen und ausblenden, dass das die anderen nicht beschäftigt. Das beschäftigen die natürlich auch. Und deshalb finde ich es schon immer gut, wenn man dann offen auch damit umgeht und das natürlich dann auch mal, zur Sprache bringt, beziehungsweise sich da im Austausch befindet. Und auch dafür muss man sich einfach dann auch positionieren. Da muss man halt auch mal die Hosen runterlassen. Ja, und ich glaube, ohne zu politisieren, ist es schon wichtig, ja, dass man eben dann auch mal in dem Fall, wie jetzt zum Beispiel den fürchterlichen Krieg betreffend, diese Betroffenheit auch den Spielern gegenüber weitergibt. Weil die merken das ja auch, dass du vielleicht emotional ein bisschen angekratzt bist, dass sich irgendwas beschäftigt, dass man vielleicht auch mal mit dem Kopf woanders ist. Und dann sollen die auch wissen, was das ist, ne? Ob das irgendwie privat was ist oder ob das was ist, was jetzt auch in Spielerkreisen, ja, wenn jetzt sich ein Spieler verletzt oder man weiß nicht genau, wie geht's dem gerade und so weiter, dann ist es ja wichtig, dass man das dann auch entsprechend zur Sprache bringt und da auch klar seine Gefühle zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, weil dadurch präsentiert man sich eben auch als Mensch und die Spieler sehen, hey, das ist auch ein Mensch. Und wenn ich als Mensch dann mal ein Problem habe oder wenn ich was brauche, dann ist da jemand, der bei dem ich auf offene Ohren stoß und der da auch mal Verständnis dafür hat oder der mich auch mal unterstützen kann in seinem Rahmen. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, weil diese Beziehung zwischen Spieler und Trainer, das kann nur auf diesen Wege laufen, dass du eben auch persönlich irgendwo einen Draht zueinander findest. Und der wird sich nicht nur auf Fußball beziehen, sondern der wird sich auch auf Dinge des alltäglichen Lebens beziehen oder auch das persönliche Leben des jeweiligen Spielers oder auch des Trainers. Und das, glaube ich, ist schon auch wichtig, dass man da mit seinen Gefühlen nicht hinterm Berg hält, ja, dass die Spieler das auch sehen, wenn man traurig ist, dass sie sehen, wenn man fröhlich ist, dass sie sehen, ja, mit wem habe ich es denn eigentlich zu tun, auch als Mensch. Und da auch wieder ist Vorbildfunktion. Weil, wie kann man von Spielern, kann man nicht erwarten, dass sie sich öffnen und dass man vielleicht auch Dinge, die dann auch die Leistung beeinflussen, mitbekommt, wenn man sich selber nicht öffnet. Und ich glaube, dass der Trainer immer der Erste sein muss, der bei der Fehlersuche beginnt und der auch Emotionen entsprechend offenlegt.
Ja, und die Spieler, bevor sie eben sich öffnen oder diesen Weg suchen, die nehmen natürlich alles wahr und schauen nach den Signalen. Und da geht es eben darum, dass man im Vorfeld schon so eine Beziehungsebene halt herstellt, dass dem Spieler klar ist, Mensch, bei dem Thema, was mich gerade beschäftigt, kann ich auch zu dem Trainer gehen. Also das hat mit einer Vorarbeit dann natürlich dann auch zu tun. Ja,
ja, hundertprozentig. Man muss das tagtäglich leben. Und klar, wenn man das entsprechend lebt und auf entsprechende Offenheit trifft. Ja, also dafür muss ein Spieler auf offen sein. Das kann auch nicht jeder. Das kann eigentlich persönlich auch nicht jeder. Und da muss man den Spieler dann auch oder im Funktionsteam die Menschen so nehmen, wie sie nun mal sind. Und versuchen, das trotzdem vorzuleben. Dann kann sich da was entwickeln und dann kann da eine Basis entstehen. Und gerade natürlich, sowas braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Das muss sich entwickeln. Das ist nicht, wenn du als Trainer wohin kommst, in der ersten Woche öffnen sich nicht alle. Ja, es gibt welche, die sind ein bisschen extrovertierter und es gibt welche, die sind introvertierter. Aber diese Basis zu schaffen, ja, glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, Frank, und jetzt tatsächlich schon die letzte Frage und meine Zuhörer, die den Podcast kennen, die wissen, was kommt, ist immer die Frage an euch, so, ja, welche drei Trainer willst du nennen, die dich so ein bisschen beeinflusst haben, geprägt haben vielleicht selbst oder aber auch aus der Ferne einfach schwer beeindruckt haben? Welche drei Trainer würdest du an der Stelle nennen, ohne dass da jetzt eine Reihenfolge zustande kommt?
Also da würde ich jetzt zunächst mal den Jürgen Klopp nehmen, weil ich finde, ganz, ganz interessanter Werdegang und immer viele Dinge erhalten sich, was die Spielweise seiner Mannschaften betrifft. Und ich glaube auch im Umgang mit den Spielern und mit den Menschen in der Mannschaft ganz viele Dinge beibehalten, sehr empathisch, sehr authentisch, sehr emotional und unterstützend. Das hört man ja auch immer. Und andererseits auch beeindruckend, wie er die Spielweise seiner Mannschaften trotzdem weiterentwickelt hat. Also wenn ich jetzt bei Liverpool zum Beispiel als letztes das betrachte, ja, da war ich auch immer wieder mal vor Ort und durfte das begutachten. Am Anfang eben auch so diese typische Pressing-Maschine, ja, wo alle halt sehr viel investiert haben und wahnsinnig schneller Fußball. Und das hat sich aber hinentwickelt und das hat er geschafft. Ja, dass eben auch im Ballbesitz klare Strukturen, klare Abläufe, ja, auch zu wissen, wann kann ich das Tempo reinbringen, wie er das entwickelt hat, das muss ich sagen, das ist schon beeindruckend und da muss ich sagen, da ziehe ich wirklich einen Hut davor und das finde ich einfach klasse.
Und gibt es einen persönlichen Kontakt auch? Oder?
Wir haben uns natürlich sowohl am Spielfeldrand als auch danach, das läuft man sich natürlich schon mal über den Weg. Ich war auch mal in Liverpool und durfte mich da mit dem Jürgen mal austauschen, auch vor Ort. Und es war einfach sehr spannend, ihm da auch zuzuhören, ja, wie er da vorgeht und wie er das so angegangen ist und wie auch er das Ganze lebt. Und da muss ich schon sagen, das nimmt man ihm eben alles ab. Und man sieht, dass es zum Erfolg führt und deshalb sehr beeindruckend. Das ist einfach nicht nur ein Menschenfänger, sondern man sieht jetzt auch bei der Art, wie Liverpool Fußball spielt, dass er eben auch im sportlichen Bereich auf dem Platz einfach extrem weiterentwickelt hat. Und deshalb sind sie so erfolgreich. Und ich freue mich über jeden Titel, den sie da in England holen, muss ich wirklich sagen. So gönne ich ihm sehr.
Also das wäre so der erste. Welche zwei anderen?
Ja, das war sowohl im menschlichen als auch im sportlichen Bereich einfach viele Dinge, die man sich da abgucken kann, die da interessant sind. Im sportlichen Bereich, muss ich sagen, finde ich trotzdem Pep Guardiola beeindruckend, weil er einfach viele Dinge auf dem Platz, die schon außergewöhnlich waren, immer wieder auch auf den Platz gebracht hat mit seinen Mannschaften, auch Dinge einfach auch ausprobiert hat, also auch mal experimentiert, ne? Hat. Ja, genau. Ja, ob das jetzt, dass der Außenverteidiger wie ein Philipp Lahm das dann auch gespielt hat, der Bayern, da als Sechser agiert hat. Ja, oder das Aufbauspiel an sich, das Positionsspiel, wie beweglich das war, wer, dass trotzdem die Aufgaben klar waren, aber trotzdem, wenn man von außen drauf geschaut hat, das so beweglich und flexibel war, dass man einfach auf Prinzipien schauen musste und nicht auf einzelne Positionen. Nicht auf das System, sondern nach Prinzipien, nach denen die Räume besetzt wurde und nach vorne gespielt wurde. Das finde ich beeindruckend. Und auch da, bei Bayern München ist es allmählich dazukommen. Bei Barcelona war es so, da waren ja Flanken noch verpönt in seiner Spielweise. Ja, und wenn man jetzt guckt bei Man City, ja, einfach erweitert. Also er nicht nur stures Dogma, sondern eben auch immer wieder sein Spektrum erweitert, was er auch mit den Mannschaften entsprechend gespielt hat und exerziert hat. Und da muss ich sagen, da kommt man schon, viele Dinge hat man schon mit offenem Mund und mit Staunen dann auch aufgenommen und hat gesagt, boah, das wäre schon cool, wenn ihr das mit meiner Mannschaft auch hinbekommen könnte. Aber lass es uns mal probieren, so in diese Richtung. Ja. Und ich finde es sehr, sehr innovativ, sehr kreativ und beeindruckend, den Fußball, den sie spielen. Auch das Gegenpressing, nicht nur bei Liverpool, sondern eben auch bei Man City. Ah, das musst du ja tagtäglich im Training auch leben und einfordern und vorleben. Und das muss ich schon sagen. Der Hermann Gerland hat immer gesagt, wenn man ihn gefragt hat nach Pep Guardiola, der Pep ist auf dem Platz ein Genie. Und ich finde, das sieht man und da habe ich allergrößten Respekt davor.
Da spricht der Fußballliebhaber Frank Kramer.
Ja, total. Auf jeden Fall.
Ja, das hört man. Sehr schön.
Und der dritte, da würde ich jetzt den Jupp Heynckes nennen, weil der diese Art der Menschenführung, die er bei Bayern München am Schluss, wo man es dann näher mitbekommen hat, dann eben gelebt hatte, das war einfach beeindruckend. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Und da auch über den Peter Hermann durfte ich dann eben auch mal eine Woche dann auch vor Ort sein. Und
Peter Hermann war ja dein Co-Trainer in Düsseldorf, glaube ich, ne?
Genau, richtig, ja. Und wir haben sehr guten Draht immer noch zueinander und haben immer Kontakt auch. Und da habe ich mal gefragt, darf ich mal bei euch vorbeikommen? Dann habe ich gesagt, ja klar, Frank, komm vorbei, schau es dir an. Und da habe ich mir mit dem Jupp Heynckes dann eben auch mal austauschen dürfen, ja, zum Thema Führung. Und ich fand es beeindruckend, wie er so ein Ensemble von Superstars, ja, mit Ribéry, mit Robben und so, das war schon beeindruckend, was er da immer gesagt hat, wie er die führt. Nichts, also das war jetzt keine Zauberei, das war nicht mit dem Zauberstab, sondern einfach so sehr authentisch, aber sehr menschlich und trotzdem konsequent. Ja, ja, und das weiß ich nur, da haben sie in der Früh dann eben Training gehabt und dann habe ich gesagt, was gab's denn heute schon? Habt ihr schon alles so besprochen? Das habt ihr vorab so gemacht? Und dann habe ich gesagt, ich habe heute schon 5 Einzelgespräche vorgeführt, aber einzeln mit den Spielern auch und habe ihnen erklären müssen, warum sie im nächsten Spiel nicht da sind, aber dass sie im übernächsten Spiel wieder von Anfang an auf dem Platz stehen. Das musst du ja alles handeln. Das darfst du nichts vergessen. Da musst du, das ist extrem viel Zeit, das spüren die Spieler. Du musst sehr glaubwürdig sein in deinen Aussagen. Das heißt, du musst auch total verlässlich gegenüber den Spielern sein. Und das alles in einem Umfeld, FC Bayern München, wo jeder einzelne Spieler natürlich auch den Anspruch hat, einfach ein Weltstar zu sein und das auch zu Recht, das zu handeln und diese Mannschaft als Ganzes geschlossen zu führen, trotzdem und jedem Einzelnen gerecht zu werden, das fand das ich sehr beeindruckend, wie er mir das rübergebracht hat. Und da muss ich sagen, das fand ich einfach, da habe ich mir gedacht, vom Jupp Heynckes, da kannst du unheimlich viel mitnehmen, wie der die Mannschaft führt, wie er die einzelnen Spieler führt. Und da kann man wahnsinnig viel lernen.
Ja, Wahnsinn. 3 große Namen wirklich, wie du sagst, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Jupp Heynckes. Ich durfte auch alle aus der Nähe beobachten als Reporter. Jürgen Klopp in Mainz damals noch. Pep habe ich auch 3 Jahre beobachten dürfen bei Bayern und Jupp Heynckes natürlich auch und kann dir da nur beipflichten. Gibt es denn noch einen Trainer? Du hast viele, viele Jahre selbst Fußball gespielt. Gibt es da noch einen Trainer vielleicht, wo du sagst, da habe ich selbst erfahren, wenn ich da auf dem Platz war, da habe ich mir sogar das eine oder andere auch abgeschaut und für meine Trainerlaufbahn mitgenommen?
Naja gut, ich habe beim Hermann Gerland gespielt, ja, okay. Bei den Amateuren als ganz junger Bursche. Und was ist gefordert, um Profi zu werden? Welche Einstellung, welche Haltung muss man haben? Und was muss man auch bereit sein, körperlich zu liefern auf dem Platz und auch mental wegzustecken. Ja, das habe ich natürlich beim Hermann Gerland gelernt und da sind ja ganz viele, es sind ja aus dieser Schule dann auch hervorgegangen. Bei mir hat das nicht gereicht. Ja. Ja, einfach, aber da muss ich schon sagen, natürlich habe ich da was als junger Kerl natürlich einiges mitgenommen und ja, da hat man nicht immer alles gleich mögen, aber in der Rückschau habe ich dann schon gesagt, ja, das sind schon Dinge, die brauchst du dann dort einfach im Profigeschäft. Und ja, da waren natürlich schon auch ein paar nette Anekdoten, aber andererseits natürlich auch Lerneffekte dabei, die man dann für sich im weiteren Leben, im Fußballerleben auch brauchen konnte.
Ja, toll. Also ein weiterer großer Trainername im deutschen Fußball, Hermann Gerland. Ja, und Frank Kramer oder Frank, ich danke dir sehr, nicht nur jetzt für die Ausführung zum Schluss, sondern Stichwort Authentizität. Ich habe einen wunderbaren Eindruck bekommen nach so vielen Jahren des Nichtkontaktes, fand ich es großartig, mehr von dir zu erfahren, von deiner Persönlichkeit, von deiner Art, wie du aufs Trainergeschäft, aber auch auf die Führung schaust, wie man mit Spielern umgeht. Von daher hat es mir einen ganz großen Spaß gemacht. Da war ganz viel drin, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Gerne. Ich bin mir sicher, dass wir dich schon bald auch dann wieder irgendwo sehen werden, wo du genau das machen kannst, wofür du brennst, nämlich das Trainieren von Mannschaften.
Ja, danke auch, hat sehr viel Spaß gemacht. Und lass uns nicht wieder 25 Jahre warten.
Sehr schön. Also,
alles bis dann. Alles Gute.
Tschüss. Bis dann.
Mach's gut. Ciao.